Deutschlandfunk. Hintergrund.
Macrons Wirtschaftsbilanz. Reformeifer und Reformgrenzen. Eine Sendung von Ursula Welter.
Der Tag im Januar ist grau, aber die Stimmung ist gut in Paris. Noch.
Bonsoir à toutes et à tous. 7% de croissance. Bruno Le Maire se
fait. D'abord, c'est un rebond spectaculaire de l'économie française.
Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Le Maire freut sich über einen spektakulären Aufschwung der französischen Wirtschaft, wie er sagt. Wenige Tage zuvor hat Frankreich die EU-Ratspräsidentschaft übernommen. Alles scheint nach Plan zu laufen. Das Team Macron will mit Reformerfolgen daheim und Reformen für Europa Richtung Wiederwahl marschieren.
7% Wachstum 2021, trotz Pandemie,
meldet die nationale Statistikbehörde INSEE.
Stärkster Konjunkturaufschwung seit 1969. Höchster Beschäftigungsgrad der 15- bis 64-Jährigen seit 1975.
Stolz registrieren die französischen Zeitungen auch, dass in der New York Times sogar Nobelpreisträger Paul Krugman Lob für Frankreich übrig hat. Es ist Januar. Frankreichs Wirtschaftsdaten sind gut. Und noch ist ein Krieg Russlands gegen die Ukraine etwas für Schwarzmaler. Wenige Wochen später hat sich die Welt gedreht.
Française, Français, mes chers compatriotes.
Am 1. März spricht Emmanuel Macron zur Bevölkerung. Offiziell ist er da noch gar nicht Kandidat im Wahlkampf. Stattdessen Staatspräsident mit einem Krieg direkt vor der europäischen Haustür. Mit Bombardements auf die Ukraine im Auftrage Putins.
Depuis l'attaque brutale lancée par le président Poutine contre l'Ukraine le 24 février.
Ja, ursprünglich wollte eigentlich Macron seine wirtschaftliche Bilanz in das Zentrum seiner Wahlkampagne stellen. Es sollte alles darum gehen, aufzuzeigen, dass er es geschafft hat, die Arbeitslosigkeit zu reduzieren, dass er die Kaufkraft der Leute erhöht hat. Aber nun steht das Thema Ukraine natürlich über allem. Es hat alles durcheinander gewirbelt.
Joseph de Weck ist Autor des Buches Emmanuel Macron, der revolutionäre Präsident. Er schildert darin einen risikobereiten Politiker mit Wurzeln im deindustrialisierten Amiens im Norden Frankreichs und mit einer Neigung zum kalkulierten Tabubruch. Mit der Europahymne setzt Emmanuel Macron am Wahlabend des 7. Mai 2017 den Ton für seine Amtszeit. Überzeugter Europäer, entschlossener Reformer, das ist das Image, das er sich verpasst.
Ich werde in den 5 Jahren alles tun, damit es keine Gründe mehr gibt, für die Extremen zu stimmen.
Die Kräfte am äußersten politischen Rand, links wie rechts. Seine direkte Konkurrentin Marine Le Pen von der extremen Rechten war zwar gerade mit 34% der Stimmen unterlegen, aber schon der erste Wahlgang hatte 2017 die tiefe Spaltung des Landes gezeigt. Weit über 40% der Stimmen gingen an extreme und populistische Kandidaten. Ein paar Monate nach seinem Wahlsieg im September 2017 hält Emmanuel Macron eine vielbeachtete Rede vor der Sorbonne. Sein Fahrplan für Europa betrifft die großen Bereiche wie Verteidigung, Außenpolitik, Digitales, Energie, Afrikapolitik. Aber es geht auch um innenpolitische Hausaufgaben.
Die Reform des Arbeitsmarktes, der Berufsausbildung, der Finanzierung der Wirtschaft werden es erlauben, Wachstum und Beschäftigung zu schaffen. Und das zu tun, was wir in unserem Land tun müssen.
Macron betont, dass seine Reformvorschläge für Europa nicht dazu dienten, interne französische Probleme zu lösen.
Wir führen Reformen durch. Wir verändern unser Land. Aber wir tun dies auch mit einer europäischen Zielsetzung. Ich habe keine roten Linien. Ich habe nur Horizonte.
Wo also steht Frankreich ökonomisch jetzt, 5 Jahre später? Der Publizist Joseph de Weck schildert in Paris, dass Macron zu Beginn vor allem aufs Tempo drückt.
Die ersten zwei Jahre haben wir eigentlich eine richtige Reformoffensive gesehen, wie es sie seit Jahrzehnten nicht in Frankreich gab. Er hat in den ersten zwei Jahren mehr gemacht als seine drei Vorgänger zusammengerechnet. Er hat dies gemacht durch ein extrem hohes Tempo und weil er einfach die Macht wahnsinnig stark im Élysée konzentriert hat.
Die ersten Reformen für Arbeitsmarkt, Steuern und Abgaben sind gegen teils massiven Widerstand vollzogen, als die Welt in die Pandemie gerät. Peter Burstätte ist in Paris Direktor bei Germany Trade and Invest, der Außenwirtschaftsagentur der Bundesrepublik Deutschland, die Unternehmen unter anderem beim Auslandsgeschäft unterstützt.
Frankreich ist kräftiger und schneller aus der Krise gekommen als viele andere große europäische Staaten.
Hilfreich ist, dass Lieferengpässe, die etwa Deutschland zu schaffen machen, Frankreich nicht so heftig treffen.
Frankreich hängt stärker in gewisser Weise am Konsum, weniger am Export. Der Konsum wurde kräftig gestützt von der Regierung in der Krise.
Auch in Frankreich nimmt die Regierung zur Bekämpfung der Pandemiefolgen viel Geld in die Hand.
Was da eine große Rolle spielt natürlich bei diesen Zahlen, sind die Krisenprogramme, wo massiv Investitionen in der Industrie gefördert wurden, unter dem aufgeweichten Beihilfeschirm der EU.
Einerseits, so der Ökonom, sei das hilfreich. Aber ist es auch nachhaltig? Hohe Summen in Absatzförderung und Kurzarbeitergeld oder in Programme zur beruflichen Bildung zu stecken, mag zwar in der Not helfen. Auf Dauer aber verpufft ein Teil der Effekte wieder. Auch Burstätte ist skeptisch.
Das bewahrt sicherlich Arbeitsplätze, das stärkt die Industrie, das holt in gewisser Weise auch diesen Investitionsrückstau etwas auf. Aber das ist nicht wirklich eine Reindustrialisierung des Landes. Also ich sehe da auch keine nachhaltige Wende.
Vielleicht, so räumt der Ökonom ein, seien die Früchte der Reformen noch nicht gänzlich sichtbar. Manches brauche eben Zeit. Der junge Präsident setzt also manches in Gang, aber es gibt die deutlichen Schattenseiten. Die hohe Staatsquote von rund 60% etwa und die hohe Verschuldung von deutlich über 100% des Bruttoinlandsproduktes. Pandemie und Kriegsfolgen verstärken diese negativen Eckwerte nochmals. Eine Bürde für Frankreichs Zukunft. Dennoch gibt es vor allem für Macrons Krisenmanagement Lob. Professor Hendrik Utterwedde, Wissenschaftler am Deutsch-Französischen Institut in Ludwigsburg, sieht im Wiederaufbauplan mit dem Namen France Relance und im Investitionsprogramm Frankreich 2030 keine Eintagsfliegen.
In beiden dieser Programme finden sich eben neben notwendigen Hilfen für Unternehmen und Beschäftigte eben auch Reformen. Und insofern hat Macron auch in der Krise versucht, seinen Reformkurs beizubehalten.
Utterwedde nennt das den transformatorischen Anspruch der Macronschen Krisenpolitik. Die europäischen Rettungspakete und die nationalen Reformpläne wurden inhaltlich und zeitlich koordiniert.
Frankreich hat ja durchaus auch Probleme mit seinen öffentlichen Finanzen und war insofern auch darauf angewiesen, dass hier die Finanzierung dieser doch zig Milliarden schweren Programme eben gewährleistet ist. Und hier hat Frankreich mit seinem Aufbauprogramm France Relance so lange gewartet, bis klar war, was in Brüssel entschieden wird und was auch gefördert wird.
France Relance umfasst 100 Milliarden Euro, 40 Milliarden davon kommen aus Brüssel. Ein Teil der angestoßenen Reformen im Steuer- und Bildungssektor werden aus diesen 100 Milliarden gespeist. 30 Milliarden sollen in den ökologischen Wandel fließen, darunter Wasserstoffförderung, Agrarwende, Kaufprämien für Elektroautos, Ausbau regionaler Bahnstrecken, Geld für die Regionen. Im Programm Frankreich 2030 dann geht es um die Förderung von erneuerbaren Energien, aber auch um Geld für die Entwicklung neuer Nuklearreaktoren. Angetreten war Emmanuel Macron 2017 mit dem Slogan, seine Politik sei weder links noch rechts.
On ne peut plus agir. Dans le cadre du clivage gauche-droite stricto sensu.
Der Publizist Joseph de Weck nennt seine Wirtschaftspolitik orthodox und sagt, sie könnte als Checkliste der Empfehlungen des Internationalen Währungsfonds durchgehen. Und doch gäbe es kein klares Label.
Seine Wirtschaftspolitik beinhaltet neoliberale Elemente, zum Beispiel in der Steuerpolitik. Sie enthält aber auch sozialdemokratische Elemente. Er hat zum Beispiel den Mindestlohn oder auch die Mindestrente stärker angehoben als in den Präsidentschaften von François Hollande, seinem sozialistischen Vorgänger, und Nicolas Sarkozy zusammengerechnet. Er hat auf Liberalisierungsschritte gesetzt, hat den Arbeitsmarkt stark liberalisiert, was ihm jetzt zugutekommt.
Die Arbeitsmarktreform gehört zu den frühen Reformen in der Amtszeit Macrons. Die Unternehmen sollen von mehr Flexibilität profitieren. Im Falle einer Kündigung erhalten Arbeitgeber nun mehr Klarheit über denkbare Abfindungen und Kosten der Kündigung. Ein wichtiger Schritt, sagt der Ökonom Peter Burstätte.
Ein großes Thema, weil davor war es so, dass für die Unternehmen eine große Unsicherheit bestand. Wenn man jemandem einen permanenten Arbeitsplatz anbot, konnte man nicht sicher sein, wie viel man denn zahlen sollte im Falle einer Trennung, wie viel Abfindung man denn zahlen müssen.
Die Steuern werden umgekrempelt. Aus der allgemeinen breiten Vermögenssteuer wird eine Immobiliensteuer. Auf Kapitalerträge gibt es eine Art Flat Tax, eine Einheitssteuer.
Zwei Reformen, die sicherlich ein wichtiges Signal waren für Investoren, aber sicherlich natürlich einer Schicht zugute kamen, die natürlich eher vermögend war. Also es ist eine sehr kontroverse Reform.
Dazu die Absenkung der Unternehmenssteuer in Stufen und vor allem die Entlastung von der Produktionssteuer. Vor dieser Reform war die Produktionssteuer in Frankreich auch dann fällig, wenn keine oder geringe Gewinne gemacht wurden. Ein echter Wettbewerbsnachteil klagten die Arbeitgeberverbände schon lange. Und entsprechend begrüßten sie nun die Absenkung auch dieser Steuer. Entgegenkommen für die Unternehmen auch in Sachen beruflicher Bildung. Das deutsche System der dualen Ausbildung wird in Frankreich traditionell gelobt. Emmanuel Macron geht einen Schritt in diese Richtung.
Also es wurde deutlich erleichtert, dass die Unternehmen eigene Ausbildungsstätten gründen. Dadurch lassen sich die Curricula sehr viel näher am Bedarf der Unternehmen ausrichten.
Aber auch für die privaten Haushalte sieht Macron Entlastungen vor. Neben der Anhebung von Mindestrente und Mindestlohn soll die Wohnsteuer schrittweise abgeschafft werden. Eine Steuer, die bis dahin auf jeden Hauptwohnsitz zu zahlen war. Dennoch hagelt es Kritik für Macrons Politik. Schon im Herbst 2017 geht es los. Heftige Proteste gegen die Arbeitsmarktreform. Ab Frühjahr 2018 dann Streiks der Bahnarbeiter. Das Land steht still. Und dann sind sie plötzlich da, die Männer und Frauen in gelben Warnwesten, überall im Land. Es ist die erste ernsthafte politische Krise für Macron, sagt Henrik Utterwedde.
Die Gelbwesten-Proteste sind ja fast aus dem Nichts gekommen für Macron. Eine spontane, unorganisierte, aus der Provinz entstandene Bewegung, die dann mit den sozusagen sozialen Netzwerken und Internet sich eben sehr, sehr schnell verbreitet hat. Und die haben Macron ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt.
Vordergründig entzünden sich die Gelbwesten-Proteste 2018 an der geplanten Anhebung der Sprit- und vor allem der Dieselpreise. Und am vorgesehenen Tempolimit auf den Landstraßen.
Und beide Maßnahmen, die sozusagen wirklich in der Pariser Blase ausgeheckt worden sind, um auf den Klimawandel zu reagieren, haben überhaupt nicht berücksichtigt, was das bedeutet in der Realität für Menschen, die etwa auf dem flachen Land in Frankreich leben, wo der nächste Arbeitsplatz 40, 50, 100 Kilometer entfernt ist, wo auch das nächste Krankenhaus oder auch ärztliche Versorgung weit entfernt sind. Diese Leute, die oft einen Job haben, aber nicht besonders gut verdienen, die sind angewiesen auf das Auto. Und hier war das im Grunde genommen, diese Maßnahmen waren der berühmte Tropfen, der das fast zum Überlaufen brachte.
Macron wird Arroganz attestiert. Das Bild vom einsamen Jupiter, der im Élysée-Palast in Paris die Fäden zieht, verfestigt sich. Der Präsident zahlt Lehrgeld und rudert bei einigen Vorhaben zurück. Am 10. Dezember 2018 wendet sich der Staatspräsident an die Protestierenden auf den Verkehrsinseln im ganzen Land.
Da ist das arbeitende Paar, das früh aufstehen muss, um weit zur Arbeit zu fahren und spät heimkehrt. Da ist die alleinstehende Frau, Mutter, Witwe, die nicht die Mittel hat, die Kinder betreuen zu lassen, bei der es nicht bis ans Monatsende reicht, die ohne Hoffnung ist. Ich habe all die Frauen gesehen, die erstmals ihrer Hilflosigkeit Luft machten auf all den Kreisverkehrsinseln.
Mittellose Rentner, die Schwächsten der Gesellschaft, fehlende öffentliche Infrastruktur in den ländlicheren Gebieten. Der demokratische Niedergang. Er sehe das alles, so Macron. Hier zeigten sich 40 Jahre Not, spielt der Präsident auf den Reformstau in Frankreich an. Die Gelbwesten stellen ungezählte Einzelforderungen. Aber eine ist zentral, die Forderung nach dem Rücktritt des Präsidenten. Die politische Linke spitzt es in dem Vorwurf zu, Macron sei wirtschaftsliberal, als ehemaliger Banker mehr Kapitalist als Menschenfreund. Im Mai 2020 verliert er die absolute Mehrheit im Parlament. Seine Bewegung En Marche zeigt deutliche Risse. Auch hier wieder und diesmal aus den eigenen Reihen der Vorwurf, soziale Unausgewogenheit der Reformen. Zu wenig Abstimmung mit Sozialpartnern, mit Verbänden, den regionalen und lokalen Vertretern. Joseph de Weck.
Macron ist jemand, der die Welt in erster Linie über Bücher und über das Lesen erfährt. Macron ist jung immer noch. Er hat eigentlich relativ wenig konkrete Lebenserfahrung. Er war sein ganzes Leben lang entweder in einer Bibliothek oder in einem Ministerium. Er erkennt die sozialen Realitäten der Leute nicht. Das bedeutet nicht, dass er sie nicht aufnehmen kann intellektuell, aber gefühlt hat er wenig Anknüpfungspunkte.
Macron habe die Arroganz der ersten Phase seiner Präsidentschaft erst nach und nach abgelegt, so de Weck. Auf seiner Habenseite stünde wiederum die Reduzierung der Arbeitslosigkeit, aber beispielsweise auch die Halbierung der Schulklassen in Problemvierteln, die Einstellung von 5000 Lehrern, die Absicht, die Chancenungleichheit im elitären französischen Bildungssystem an den Wurzeln zu packen. Aspekte, die der Wahlkämpfer Macron nun vor sich herträgt. Hinzu kommt, als Russlands Krieg gegen die Ukraine beginnt, steigen Macrons Umfragewerte. Der Bonus des Krisenmanagers ist spürbar. Aber der Effekt hält nicht lange an. Zwar ist Frankreich deutlich weniger abhängig von russischer Energie, und doch trifft der Krieg Frankreich an einer besonders empfindlichen Stelle, dem Konsum. Die Kaufkraftsorge ist wieder da. Henrik Uterwerde vom Deutsch-Französischen Institut in Ludwigsburg.
Die schärfste Konkurrentin von Macron, Marine Le Pen, hat dieses Thema sehr früh besetzt und hat sehr stark eben darauf abgehoben, dass sie dafür sorgen wolle, dass eben die Menschen sichere Einkommen haben, um ihr Leben finanzieren zu können. Macron hat dieses Thema erst verspätet aufgenommen.
Und er steigert seine Wahlversprechen merklich. Macron verspricht steuerfreie Kaufkraftprämien, eine höhere Mindestrente, bessere Bedingungen im Gesundheits- und Bildungssektor. Aber er geht auch ein Wagnis ein und sagt, im Falle seiner Wiederwahl werde er die lange geplante Rentenreform angehen.
Er will einerseits schon als der entschlossene Reformer weiter gelten, nimmt aber jetzt doch mehr Rücksicht auf Befindlichkeiten und vermeidet jetzt allzu provokative Töne in diesem Bereich.
Mehr als 30% der Stimmen könnten bei den anstehenden Wahlen an die Kandidaten der extremen Rechten gehen, sagen die Umfragen vor der Wahl. Hinzu kommen gut 15% für extreme populistische linke Kandidaten. Die Zeitung Le Monde schreibt, es gebe viele Ungewissheiten, die in diesen Präsidentschaftswahlen steckten. Im Sender France Inter räumt Emmanuel Macron ein, dass er eines seiner Versprechen vom Wahlabend 2017 nicht habe einlösen können. Die Eindämmung der extremen Kräfte in Frankreich.
Die, die mit den Ängsten spielen, legen zu. Ich habe es nicht geschafft, sie einzudämmen. Aber ich bin auch keinem Thema aus dem Weg gegangen. Ich möchte überzeugen, dass Ängste teils berechtigt sind, dass aber die richtige Antwort eine andere ist und sie manchmal Zeit braucht.
Sont parfois légitimes, mais que la vraie réponse est autre et qu'elle peut parfois prendre du temps.
Das war der Hintergrund. Macrons Wirtschaftsbilanz, Reformeifer und Reformgrenzen. Eine Sendung von Ursula Welter. Redaktion Johanna Herzing.